Cool, aber krass, das ist das Poster und das Motto der Podcast-Folge. Und warum Nina einfach nur cool, aber krass ist, erfährst du jetzt. Viel Spaß damit.
Hallo Nina, willkommen im Podcast Kreative Karriere. Wie schon gesagt, du bist Nina Igli, hast ein Siebdruckstudio namens Jakob und Tatze. Und ich freue mich, dass du heute hier bist.
Vielen Dank für die Einladung, total schön.
Ja, und ich würde gerne mit dir starten, um locker zu werden, dich und mich aufzulockern, mit fünf kurzen Entweder-Oder-Fragen, die ich für dich vorbereitet habe. Genau, Pommes oder Popcorn?
Pommes.
Rosa oder blau?
Blau.
Wolkenkratzer oder Gipfelkreuz?
Wolkenkratzer.
Designen oder drucken?
Design.
Risiko oder Sicherheit?
Risiko.
Genau, die fünf Fragen passe ich immer auf meine Gästinnen, wie du gemerkt hast, an. Und wir gehen auf verschiedene Punkte aus diesen Fragen gerne später nochmal ein. Und meine erste Frage wäre eigentlich, wie würdest du dein Jahr 2025 bisher so ein bisschen beschreiben? Wie genau geht es dir in diesem Jahr?
Okay, krass, auf jeden Fall.
Einfach Fragen zum Starten.
Ja, also das Jahr hat tatsächlich am 1.1. sozusagen gestartet mit meinem Sanierungsprojekt, weil ich gerade mein Studio vergrößere. Und das ist auf jeden Fall momentan so das Platzeinnehmendste, so in dem letzten halben Jahr, weil wir in jeder freien Minute auf der Baustelle sind und daran arbeiten.
Ja. Genau, du hast ein Siebdruckstudio in Frankfurt, das immer wächst und immer größer wird, was man auf Instagram ja auch verfolgen kann. Und angefangen hast du aber gar nicht als Siebdruckerin, sondern gelernt ursprünglich bist du Mediengestalterin oder Grafikerin.
Grafikdesignerin.
Grafikdesignerin.
Genau. Mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis.
Aus der Schweiz hat man genau. Das bekommen. Genau, du bist Schweizerin und hast dich dann, glaube ich, nach deiner Ausbildung entschlossen, nach Frankfurt zu ziehen.
Genau, also ich habe Praktikum gemacht damals in Hamburg, weil ich das irgendwie einfach cool fand, mal ein bisschen so Horizont erweitern und wollte ursprünglich nach Hamburg und also auch dann nach der Ausbildung und habe dann aber über Umwege eine Trainee-Stelle angeboten bekommen in einer Werbeagentur in Frankfurt und ich kannte die Stadt überhaupt nicht,
ja.
Also weder Schlechtes noch Gutes gehört darüber und dachte, ja guck, cool, gucken wir uns einfach mal an. Und es hat mir gefallen, genau, ja. Und dann bin ich so in Frankfurt gelandet.
Ja, das denkt man gar nicht von Frankfurt, dass die auch große Banken haben, aber auch eigentlich eine Kreativszene, die nicht so klein ist. Also sowohl große Agenturen als auch Museen und Kreativschaffende sind auch in Frankfurt ganz groß vertreten. Mhm. Wie alt warst du da, als du nach Frankfurt gezogen bist?
23.
Weil ich finde das schon mutig, dann tatsächlich, das ist ja für dich ein neues Land, auch wenn die Schweiz jetzt nicht so komplett der Kulturschock ist, aber trotzdem gibt es Unterschiede. Mit 23 alleine in eine neue Stadt zu ziehen, ist schon cool. Und dann dich gleich, wie bist du angekommen? Hast du dich wohlgefühlt?
Ich habe mich super wohl gefühlt, also in der Stadt, in der Agentur weniger, also es war okay, es war nett, aber ich habe dann diese Einjahresstelle quasi nach einem halben Jahr wieder gekündigt,
ja.
Weil ich gemerkt habe, okay, Agentur ist so gar nicht meins,
ja.
Weil halt auch meine Ausbildung, die ich gemacht habe in der Schweiz, das ist sehr praxisorientiert, aber nicht, also es ist eine Schule, das heißt, es ist nicht in einem Betrieb,
ja.
Aber es ist so sehr projektbasiert, sehr kreativ, sehr viele verschiedene Techniken und so und hat einfach gar nichts mit so einem Agenturjob zu tun und ich hatte mich da gar nicht so richtig drauf vorbereitet. Ich dachte einfach, okay, ich bin jetzt Grafikerin natürlich mit dem Abschluss, dann gehe ich jetzt halt in so eine Agentur, ist doch klar.
Ja.
Und dachte, okay, nee, das ist so gar nicht meins.
Das war der Reality-Check.
Genau, okay. Es war halt auch nur so Dialog-Marketing, Digitales.
Okay.
Genau. Deswegen, das habe ich dann gewechselt, aber die Stadt selber, also ich war sofort sehr angetan, das hat mir sehr gut gefallen, ich fühle mich wahnsinnig wohl. Deswegen bin ich auch jetzt schon 10 Jahre hier.
Ah ja, okay. Und wie bist du zum Siebdruck gekommen? Das hast du nebenbei dann als Hobby entdeckt?
Also es war im Grunde Teil der Ausbildung, wir hatten halt eben diverse Drucktechniken, unter anderem Siebdruck, das fand ich da schon irgendwie echt cool. Dann hatte ich da so einen wöchentlichen Kurs einfach, den ich freiwillig quasi belegt habe und habe dann nach der Ausbildung das weitergemacht, erst zu Hause noch, damals in der Schweiz. Also genau, es war so ein bisschen parallel alles, noch so im Keller und so, das hat so semi-funktioniert.
Ja.
Dann bin ich nach Frankfurt und habe ich im ersten Jahr, glaube ich, gar nichts gemacht, sondern war einfach Stadt, Freunde, meinen neuen Partner kennengelernt und so weiter, Job und so, es war alles wild. Und dann irgendwie so nach einem Jahr, also irgendwie ich muss was machen. und dann hat mein Freund mich da auch so ein bisschen bestärkt, so guck mal, wir kaufen jetzt wieder oder packen das Siebdruckset wieder aus und so weiter. Und dann, genau, hat das dann erstmal so als, ja, so nebenberufliche erst Hobby, dann so Selbstständigkeit
gestartet. Und dann bist du auf Märkte mit deinen Designs gegangen, mit deinen gesiebdruckten Produkten und hast sie auf Märkten erstmal verkauft.
Genau, das habe ich tatsächlich in der Schweiz auch schon gemacht, hat das ein bisschen angefangen. Genau, das war dann auch so, das macht, okay, das habe ich in der Schweiz gemacht, das könnte ich eigentlich in Frankfurt auch wieder machen und so, und dann erstmal auf so Märkten teilgenommen, genau.
Ja, cool. Und hast du da schon auf den Märkten gemerkt, es kommt gut an, das, was du machst, oder gab es ein Produkt, was besonders gut funktioniert hat, wo du weiterentwickelt hast, oder wie hast du dich da so entwickelt von den Produkten, die du gemacht hast?
Also ich hatte so ein Stil, also so ein Illustrationsstil damals. Das war so, also den habe ich auch in meiner Grafikausbildung so ein bisschen entwickelt. Es war sehr filigran, alles mit so schwarzen Feinlinern gezeichnet. Mhm. Dann so Figuren, so ein bisschen märchenhaft, fabelwesenmäßig. Genau, und daraus, es war so ein Buch entstanden in der Ausbildung, daraus habe ich dann quasi Motive gedruckt und auf den Märkten verkauft. Genau, und das war halt am Anfang so das Ding, alles so in diesem Stil. So. Und dann, das kam tatsächlich ganz gut an, also vor allem anfangs, gerade in der Schweiz, da war das auch noch nicht so ein Ding mit diesen Designmärkten.
Ja.
Und dann hat sich das so ein bisschen abgehoben von vielen anderen Ständen, weil das dann eher so, ich habe zu Hause irgendwie was gebastelt, Sachen waren. Und meins war dann im Vergleich schon eher so ein bisschen, hat ein höherer Designanspruch. So. Ja. Das war irgendwie ganz cool. Und dann hat sich das aber, als ich dann in Frankfurt angefangen habe, am Anfang ging das auch noch voll gut. Und dann hat sich das aber so ein bisschen gewandelt, dass diese Märkte auch immer professioneller wurden. Mhm. Und viele dann wirklich da waren, die schon ein richtiges Label hatten, Produktion auch extern und so, gar nicht mehr so, das ist Handmade.
Ja.
Und dann, ich weiß nicht, ob die KundInnen auch so empfunden haben, aber ich hatte dann so das Gefühl, okay, im Vergleich ist mein Zeug jetzt so ein bisschen zu bastelig, so ein bisschen zu selbst gemacht und hatte das Gefühl, dass ich fühle es nicht mehr so und ich konnte auch ehrlicherweise diesen Stil einfach nicht mehr sehen und hatte das Gefühl, okay, ich kann mich illustrativ nicht weiterentwickeln, ich bin keine Illustratorin. So. Ja. Und habe aber gemerkt, Siebdrucken macht Bock, da will ich gerne auch bessere Qualität haben. Das mit den Leuten kommunizieren macht mega Bock irgendwie und mit Leuten zusammen irgendwie was machen. Und dann war so der Gedanke, okay, irgendwie, damit ich besser siebdrucken kann, höhere Qualität liefern kann, brauche ich ein Atelier. Ich kann das nicht mehr von zu Hause machen.
Ja. Das war wirklich, stelle ich mir in der Wohnung auch sehr schwierig vor mit den ganzen.
Eine wirklich kleine Wohnung mit zwei Zimmern. Das hat dann ein bisschen Überhand genommen. Und dann war so das, okay, ich suche irgendwie so ein Atelier, Gemeinschaftsatelier damals. Und kann eben parallel ein bisschen Workshops geben. Dann kann ich meine Werkstatt sozusagen noch doppelt nutzen. Kann ein bisschen Geld einnehmen und gucke einfach mal, ob das so klappt.
War das auch schon der Zeitpunkt, als du mit Instagram gestartet hast oder kam das auch erst später?
Ja, doch, ich habe dann so, als ich das ein bisschen angefangen habe, das Atelier zu suchen und so, da habe ich dann so ein bisschen angefangen, was zu teilen und dann, als ich das dann hatte, auch mit dem, haben wir das schön eingerichtet und so, da ging das dann so los und habe einfach von Anfang an angefangen, auch für meine paar, fünf Follower da, halt so zu schreiben, wie dieser Gründungsprozess für mich ist, dass es genau schon auch alles gar nicht so easy peasy ist und da einfach so ein bisschen zu berichten und dann haben so sukzessive die Leute irgendwie
das gefunden. Die mitgenommen in deinem Prozess und in den Prozess des Studios auch.
Ja.
Wie viele Follower hattest du damals und wie viele Follower hast du jetzt auf Instagram?
Boah, damals, also ich habe natürlich bei null angefangen, ich weiß nicht, da waren, waren vielleicht 1000 oder so oder weniger. Und jetzt habe ich fast 20.000. Ich hänge so kurz vor,
vor der magischen 20.
Genau, also 19.600 irgendwas.
Und ist das für deine, also du hast ja in deinem Konzept eigentlich, wenn ich es so von außen betrachte, so drei Standbeine. Einmal die Workshops, die du hier anbietest, dann das Drucken für Labels, für ich sag mal Firmenkunden, die kommen und du bedruckst für die verschiedene T-Shirts, Handtücher, alles Mögliche, was es so bedrucken gibt, als Auflage. Und dann aber noch die Shop-Runden, wo du Produkte verkaufst.
Ja.
Würde ich so jetzt mal so grob einordnen. Und diese Shop-Runden verkaufst du ja hauptsächlich oder verkaufen die sich hauptsächlich über Instagram? Also ist das so dein Verbreitungskanal Nummer eins, würdest du das sagen? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Okay, cool.
Aber das ist auch etwas, also das hatte ich angefangen in der Corona-Zeit, weil dann mein Atelier, also ich konnte halt erstmal keine Workshops mehr geben.
Ja.
Ich habe ja schon nebenbei noch gearbeitet im Büro, deswegen war das dann finanziell jetzt nicht so dramatisch, aber ich dachte so, okay, ich habe halt irgendwie als dieses Atelier. Und
wie so. Hattest du dann zu der Zeit noch einen Vollzeitjob oder auch schon reduzierte Stunden?
Am Anfang hatte ich noch einen Vollzeitjob. Mhm. Genau, ich habe dann, also nachdem ich diese Trainee-Stelle da aufgegeben habe, habe ich mir einen neuen Job gesucht und habe einen sehr, sehr coolen Job gefunden bei Merkwürdig in Frankfurt im Designbüro. Genau, und da war ich dann sehr, sehr happy und da war ich erst Vollzeit und hat das alles halt so seinen Lauf genommen. Da konnte ich dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann, habe ich dann einen Tag reduziert.
Okay.
Genau, und dann hat sich das so entwickelt.
Ja. Aber das ist sehr cool, dass auch dann dein damaliger Arbeitgeber dir die Stunden reduziert lassen und dir so ein bisschen Freiraum auch dann gegeben hat.
Definitiv. Also
für deine Entwicklung.
Super wichtig, würde ich sagen, für meine Entwicklung, sowohl also einfach menschlich und designtechnisch, also auch einfach genau von der Möglichkeit, dass ich da so viel machen durfte und die waren auf jedem meiner Märkte und jetzt noch.
Ja, das ist cool.
Das ist wirklich total schön.
Weil es ja auch nicht selbstverständlich ist, wenn der Arbeitgeber, wenn man sich merkt, okay, man entwickelt sich eigentlich daraus schon, aber man kann auch nicht finanziell komplett loslassen, dass die aber dann trotzdem so fair sind und die Entwicklungsmöglichkeiten auch bieten.
Das total. Ist echt cool. Ja. Wobei das tatsächlich gar nicht unbedingt mein bewusstes Ziel war, voll selbstständig zu werden. Also es war einfach so, es macht irgendwie Spaß, das so nebenbei zu machen und dann ist es irgendwie ein bisschen ausgeartet.
Manchmal ist es ja auch gut so, dass man nicht vorher alles weiß, was da auf einem zukommt.
1000% auf jeden Fall.
Was uns eigentlich ja ganz, ganz gut zu dem Thema bringt, weil deine Entwicklung oder deine Vergrößerung ist ja wirklich so Step by Step und geht ja im Moment auch weiter. Du hast ja mittlerweile Mitarbeiterinnen, ein Team. Wie viele seid ihr im Moment?
Wir sind zu fünft.
Und da kommen ja auch nochmal ganz andere Herausforderungen so auf einen zu, wenn man quasi Chefin von fünf anderen Menschen ist. Muss da ja sicherlich auch nochmal so in die Rolle reinwachsen. Wie war das für dich, die ersten einzuarbeiten, eine Struktur zu finden? Wie hast du das gemacht?
Das war tatsächlich ganz schön, weil ich meine erste Mitarbeiterin quasi hatte, bevor ich dazu ready war. Die Nike hat damals mich angeschrieben für eine Praktikumsstelle und ich hatte das aber noch gar nicht ausgeschrieben. Also ich war gerade erst jetzt in mein aktuelles Studio umgezogen und wusste noch gar nicht so genau, wie das alles jetzt wird und so. Und es war auch noch nicht fertig eingerichtet. Und sie hatte mir eine sehr, sehr süße Bewerbung geschrieben, die ich quasi nicht ausschlagen konnte. Und dann habe ich natürlich mit ihr gesprochen und meinte, ey, ich kann dir zu dem Zeitpunkt noch nichts bezahlen. Und ich weiß auch überhaupt nicht, was ich dir quasi bieten kann. Aber sie meinte, egal, finde ich geil, mache ich mit. Das heißt, wir haben das eigentlich so ein bisschen zusammen gelernt, so da reinzukommen. Und sie ist immer noch mit dabei. Genau, und in der Zwischenzeit hatte ich jetzt schon ein paar Praktikantinnen und eben, aus Praktikantinnen wurden Minijobberinnen. Ich lerne das definitiv immer noch. Aber es hilft, wenn man mit sehr lieben Menschen arbeitet, die quasi auch auf freundschaftlicher Ebene irgendwie zu einem passen.
Ja, also gerade in so kleinen familiären Teams, da muss auf jeden Fall die Chemie, glaube ich, passen, sonst funktioniert das nicht. Aber trotzdem ist es, finde ich, persönlich auch immer so eine Herausforderung, dann so ein bisschen auch manchmal so eine Grenze zu wahren, weil man ja schon irgendwie so ein, oder du hast eine größere Verantwortung ihnen gegenüber sozusagen und musst andere Entscheidungen manchmal treffen oder die Entscheidung zu treffen generell, wann wird was gemacht, welche Workshops bieten wir an, wie oft und so weiter, wer leitet die.
Ja.
Das finde ich dann schon immer so ein, muss man schon gut kommunizieren können oder dann halt auch offen sprechen, einfach mit den Leuten und die immer ein bisschen abholen. Manchmal ist man ja auch als Gründerin im Kopf schon Schritte weiter und dann das Team quasi mit einzubinden in die Schritte, das vergesse ich manchmal auch oft. Und
das ist bei uns, glaube ich, also gut, das müssen jetzt natürlich meine Mitarbeiterinnen sagen, aber eher andersrum. Also sie sind sehr eingebunden und sie müssen sich alles anhören. Und ich frage auch immer so ihre Meinung und was wir jetzt da am besten machen und so.
Ja, hat es schon mal mit einer Praktikantin oder sowas gar nicht gematcht, als die hier angefangen ist, dass du so gesagt hast, oh, das weiß ich nicht, ob das die Zeit klappt?
Nee, also ich hatte einmal... Also normalerweise habe ich studentische Praktikantinnen. Mhm. Ich hatte einmal eine Schülerpraktikantin, die ein halbes Jahr da war.
Ja.
Das ist für so ein Fachabitur.
Ja.
Genau, das war auch, die war total süß und hat das toll gemacht. Aber da habe ich einfach gemerkt, okay, ich brauche jemanden, der schon einen Design-Background hat und auch ein anderes Know-how mit Programmen und so weiter. Also die war 16, also die hatte einfach nicht die Erfahrung, die konnte toll mithelfen und so. Aber es hat mich jetzt quasi nicht weitergebracht selber. Und ich merke halt mit den Menschen, die ich jetzt arbeite, die sind halt sehr eigeninitiativ und haben...
Sind dann wahrscheinlich auch schon älter in ihrer Persönlichkeit, haben schon persönliche mehr Erfahrungen, ein bisschen sicherer auch im ganzen
halt Organisation. Eigenen Ideen mit und alles und sind sehr engagiert. Genau, aber sonst tatsächlich, also bin ich selber auch immer wieder erstaunt, weil ich meist, also eigentlich immer nur so eine Person habe, also eine Bewerberin sozusagen, weil das momentan so ist, es ist sehr früh, also jetzt ist quasi die... Seit ein paar Monaten schon steht schon die Praktikantin ab September.
Ja.
Und jetzt habe ich quasi schon wieder eine Bewerberin ab dann Frühjahr 2026. Ja. Das heißt, es kommt gar nicht dazu, dass ich so eine Auswahl habe.
Ja.
Und diese eine Person hat aber immer extrem gut gepasst, obwohl ich sie einmal so beim Vorstellungsgespräch quasi dann gesehen habe. Und das war bisher immer mega cool.
Aber das spricht ja dann auch für deine Intuition oder deine...
Scheinbar, ja. Ich hoffe, das bleibt so.
Ja, aber, klar. Das muss man
ja... Ja, nee, das ist tatsächlich ganz schön, weil es schon so... also ich habe zwar mehrere Mitarbeiterinnen, aber die zwei, die zum Beispiel Workshops leiten, die sehe ich gar nicht so oft, weil die immer dann da sind, wenn ich nicht da bin. Und die eine hilft mir bei der E-Mail-Kommunikation auch zu den Workshops, die ist einmal die Woche da.
Ja.
Aber sonst bin ich eigentlich immer alleine mit der Praktikantin und dann ist es schon sehr intensiv so zu zweit.
Da muss es schon passen, ja klar.
Ja.
Ja, schön. Und wenn du dein Studio vergrößerst, also ihr habt ja wirklich nochmal eine riesige Fläche unten drunter euch vorgenommen, jetzt zu renovieren, soll es ein Workspace werden für noch mehr Menschen, die hier reinkommen? Ist da der Prozess schon angestoßen mit der Ateliergemeinschaft oder wie stellst du dir das da vor?
Also es ist so, vielleicht für die HörerInnen,
Mein
Studio befindet sich quasi im Erdgeschoss von der Gewerbefläche und darunter, genau, sanieren wir jetzt gerade so eine recht große Halle, die ewig lange leer stand und mein Plan ist, beides halten zu können oder beides mieten zu können. Das ist aber natürlich zu teuer eigentlich, deswegen ist der Plan genau im Erdgeschoss, da wo ich momentan bin, so eher unseren Büroarbeitsplatz zu lassen und da genau so zwei, drei Leute zu finden, die da so mitmieten. Ich habe so drei Leute, die so ein bisschen Interesse geäußert haben. Es ist aber noch überhaupt nichts konkret.
Okay. Mhm.
Ich wollte das auch für mich nicht machen, bevor ich nicht wirklich weiß, dass das Projekt da unten klappt, weil sonst habe ich hier Mieterinnen und Projekt. Das, genau. Aber jetzt würde ich sagen, seit zwei Wochen habe ich ein gutes Gefühl, dass es auch tatsächlich realistisch ist, dass es was wird. Genau, deswegen wird das jetzt so den.
Würde sich dann, wenn ihr da unten fertig seid, ich glaube, du planst ja so ab 1.1.26, die Miete sonst verdoppeln oder wäre das?
Genau, ja. Also ich zahle da unten für die ersten fünf Jahre nur die Hälfte der Miete, die eigentlich für den Raum wäre, weil ich quasi diese komplette Kernsanierung selber finanziere. Und es ist immer noch dann eine sehr faire Miete für Frankfurt. Das ist viel Geld, aber für Frankfurt echt okay.
Ja.
Genau, aber das, also jetzt mit dieser vergünstigten Miete sozusagen, wäre es einfach genau nochmal so viel, wie ich jetzt eh schon hier zahle.
Okay, ja, das muss man dann ja tatsächlich auch irgendwie das Budget planen.
Genau, genau. Deswegen, ich brauche dann definitiv jemanden, der hier mitmietet, sonst geht das nicht.
Ja. Und würdest du für diese Fläche unten auch noch andere Maschinen einstellen? Weil Siebdruck ist ja tatsächlich auch ein Beruf oder genau, wo Maschinen eigentlich, wenn ich das nicht kenne, das ist jetzt nicht nur das kleine Sieb, was man so ein bisschen
kann man, aber
in deinem Fall sind es ja tatsächlich große Karussells, die du verwendest. Also bist ja da schon auf einer anderen professionellen Stufe, auch um deine Druckaufträge machen zu können. Wird sich das nochmal verändern oder würden deine Maschinen gleich bleiben?
Nein, also mein Ziel ist Stand jetzt, das kann sich immer ändern, habe ich gelernt, aber mein Ziel ist nicht quasi eine Druckerei in dem Sinne zu werden.
Ja.
Das heißt, natürlich könnte ich, also ich habe ein Handdruckkarussell momentan, ich könnte, also vom Drucken her wäre es der logische Schritt, jetzt quasi auf ein vollautomatisches Karussell zu gehen, damit ich quasi effiziente Aufträge drucken kann. Das ist aber nicht mein Ziel.
Ja.
Deswegen, ich werde neue Ausstattung kaufen, allerdings eher dafür, und das ist Hauptziel für unten, dass wir diese offene Werkstatt endlich anbieten können. Genau, weil aktuell findet im gleichen Raum sowohl das Drucken, also wenn ich Aufträge drucke, statt, als auch Workshops. Das ist eh schon wild, weil man immer alles hin und her räumen muss und es muss immer alles für alles verfügbar sein. Und es gibt halt viele Leute, die schon mehrfach beim Workshop waren und sagen, ja, okay, aber jetzt würde ich halt gerne diesen Raum nutzen können, ohne alles zu Hause irgendwie anzuschaffen, um wirklich coole Projekte drucken zu können. Und das kann ich momentan noch nicht anbieten und das ist Ziel für unten.
Und es gibt es auch in Frankfurt, glaube ich, gar nicht. Und ich glaube auch im größeren Rhein-Main-Gebiet habe ich es auch noch gar nicht gehört.
Also ich wundere mich manchmal, dass es auch überhaupt, also es gibt noch ein anderes Siebdruckstudio, wo man überhaupt Workshops machen kann. Das ist ein anderes Konzept, aber prinzipiell kann man das da. Ist eher künstlerisch. Und sonst, also ich meine, Frankfurt, ist eine kleine Stadt vom Gefühl, das ist trotzdem eine Großstadt.
Ja, vor allem das Umkreis, ja, ist
genau,
ja auch,
das ist mal, also nichts ja, anderes ja, ja, in cool, der ja, Form gibt, genau. Und ich höre auch also natürlich von meinen Praktikantinnen, die ja alle aus verschiedenen Hochschulen kommen, im Umland so, ja, dass die halt, die haben teilweise eine Druckwerkstatt, aber die ist quasi immer ausgebucht, ja, also auch für so Leute. Genau, das heißt, ich werde dafür natürlich mehr Drucktische und so weiter kaufen und vielleicht noch ein Karussell und so.
Dass weil Leute auch die, diese Maschinen zu kaufen, ist ja auch eine große Investition. Ich bin immer ganz verwundert, wie teuer diese Dinger sind. Ja. Man denkt dann immer so, ja, es kann ja nur ein paar hundert Euro sein. Oder dann kann man mal zwei Nullen hinten dranhängen.
Jawohl,
bei dieser. Ja. Und dann ist ja auch wirklich in diese Maschinen zu investieren, eine große Geldinvestition. Ja.
Ich meine, im Prinzip war es für mich damals genauso. Ich habe zu Hause gedruckt und die erste Intention war nicht, ein Atelier anzumieten, sondern ich habe halt geguckt, kann ja, ich irgendwo drucken? Gibt es irgendeine ja, Werkstatt, die ich nutzen kann? Ja. Und habe halt nichts gefunden.
Ja.
Genau, und sowas würde ich halt gern für Leute bieten. Und ja, was auch so ein bisschen der Grund ist für die offene Werkstatt, dass die Workshops sind halt sehr, also sehr strukturiert, die haben so einen ganz festen Ablauf und ja, die sind eigentlich dazu da, wirklich mal so ins Thema reinzukommen.
Ja.
Und viele haben halt das Bedürfnis, und das verstehe ich, in so einem Workshop möglichst viel zu drucken, also möglichst ja, viel verschiedene Sachen.
Ja.
Weil wir haben natürlich viele schöne, süße kleine Motive und alle bringen dann
irgendwie draußen Shirts, das kann ich bestätigen.
Und Socken und so mit und so, genau. Ja. Und das ist mega cool und ich unterstütze es ja auch, aber ich merke auch, es widerspricht halt komplett dem Siebdruckgedanken,
ja,
dass man ein Projekt hat, ein Design und davon halt irgendwie 10, 50, 100 ja, Stück Druck, ganz in Ruhe. Und diese Ruhe hat man halt nicht ja, bei einem Workshop. Und das hoffe ich, dass man das dann in der offenen Werkstatt so ein bisschen schafft.
Ja, und das Druckverfahren ist ja auch eigentlich dafür gemacht, ein Motiv auf mehreren Sachen aufzubringen,
genau,
und nicht die Motive ständig zu,
genau,
zu wechseln.
Genau.
Obwohl es super viele schöne Sachen gibt, aber...
Genau, aber eigentlich, also dieses, das, was ja, mich ja auch offensichtlich fast ein bisschen süchtig gemacht
ja,
hat, sonst wäre ich nicht mehr dran, ist dieser Flow, in den man halt kommt, wenn man mal druckt. Und
ja,
das schafft man in Workshops einfach nicht so. Also oder
minimal,
nur wenn jemand 5 Postkarten druckt und merkt so, ah geil, dann kann ich wirklich so zack, 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 zack,
ja,
zack. Aber ja, das fände ich schön, wenn ich das vermitteln kann.
Genau, und den Flow kriegst du aber, wenn du die Auflagen druckst von anderen Firmenkunden, die du.
Ja.
Was hast du da schon so alles bedruckt von an Sachen?
Also Druckträger ist tatsächlich schon hauptsächlich T-Shirts.
Mhm.
Also es hat sich auch irgendwie ergeben, dass ich mich auf Textildruck spezialisiert habe. Ich hätte
ja,
auch in die Papierrichtung gehen können. Das machen auch viele für so Poster und so.
Ja.
Aber ich fand irgendwie von Anfang an cool, weil ich dachte, okay, also ja, Papierdruck finde ich mega geil, ich finde es wunderschön. Aber man kann Papier auch anders
bedrucken,
sehr schön und hochwertig
bedrucken. Genau.
Nur Textilien quasi
nicht
selbst
ja,
gemacht, aber also mit dem professionellen Ergebnis ja, ist halt Siebdruck. Genau, und ich fand cool, dass man halt so ein Produkt hat, was man anzieht und wirklich nutzen kann. Genau, deswegen allermeistens drucken wir tatsächlich T-Shirts und Sweatshirts, Stofftaschen, auch mal kleine Auflagen, Poster, Geschirrhandtücher. Genau, aber jetzt die Druckmaterialien sind nicht so fancy. Genau.
Dann, die Fancy sind dann die Motive, die draufkommen. Da
genau,
arbeitest du ja gerade für deine Shoprunden immer mit Illustratorinnen zusammen, die du dann durch dein Netzwerk kennst, die ich irgendwie durch das Internet, durch das Instagram
ja,
kennengelernt habe. Und ich glaube, dein bekanntestes Shirt oder bekanntestes Motiv war das oder ist das Popcorn und Pommes.
Genau, Pommes und Popcorn.
Pommes ja, und Popcorn, genau. Was auch großartig ist, weil beide Produkte esse ich sehr, sehr gerne.
Deswegen war die Entscheidung gerade vorhin auch nicht leicht.
Genau. Ich würde tatsächlich so Pommes tendieren, aber
ja,
Pommes sind einfach super. Und auf der Website stand, dass ihr 800 Motive schon von über die Shoprunden hinaus gedruckt habt. Wahrscheinlich ist es jetzt mehr schon,
mehr, ja,
weil ihr jetzt eine letzte Shoprunde hattet.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn. Aber hast du gemerkt, dass das Motiv mit deiner Zeit der Beliebtheit abnimmt oder ist es so ein Dauerbrenner, der irgendwie immer geht?
Beides. Also ich glaube, es ist immer noch ein Dauerbrenner. Also
ja,
es ist immer noch geil, dass mich Leute darauf ansprechen und sagen, ah, ich habe es verpasst. Und so immer noch. Es
ist ja,
so über alle Jahre so viele. Wie. Genau, also ich glaube, es verkauft sich immer noch. Ich glaube aber, dass sich dieses Shop-Runden-Prinzip hat sich ein bisschen jetzt abgenutzt, klingt so negativ, aber ich glaube, es ist eher das. Also weil
ja,
diese erste Shoprunde, das war wirklich eine krasse Kombination aus geiles Design, was richtig reingehauen hat, plus krasses Timing. Es war Anfang Corona.
Ja.
Die Leute waren noch so, okay, wir können nichts unternehmen, wir haben aber deswegen gerade Kohle.
Ja.
Es war so Anfang Sommer, wir haben irgendwie Bock auf Farbe und
ja,
gute Laune. Wir wollen kleine Unternehmen unterstützen. Und ich da irgendwie diesen Online-Shop aus dem Boden gestampft und so.
Ja.
Und diese Kombi plus, das ist eine Influencerin und eine Bloggerin, zu der das einfach 100% zu ihrer Zielgruppe passt,
ja,
das kostenlos quasi geteilt hat.
Cool.
Diese Kombi war wie so eine Explosion. Das war mega cool, genau. Und dann haben aber, also ich habe das jetzt nicht erfunden mit diesen Shop-Runden,
nee,
aber ich behaupte, das ist damals noch so ein bisschen,
ja,
das war irgendwie ein bisschen neuerer,
ja,
Gedanke, glaube ich. Inzwischen gibt es das relativ häufig mit Vorbestellungen und so. Ich habe das gemacht, weil Siebdruck einfach, also ich habe kein Lager oder so, da hatte
ja
vor allem auch keins. Und das ist einfach cooler, wenn man weiß, okay, so viel wurde bestellt und das bedrucke ich jetzt.
Ist ja auch schon natürlich ressourcenschonender, Budget, du weißt, welches Budget du ausgeben musst.
Keine, also nicht in Vorleistung gehen.
Ja klar, es macht total viel Sinn.
Muss nichts auf Lager, ich kann jede Größe anbieten, die dich die Person wünschen.
Ja.
Genau. Und deswegen, ich glaube eher, dass das so ein bisschen, also es war einfach ein krasser Hype so.
Ja.
Aber das Motiv selber ist immer noch.
Also, wie war die, diese 2-3 Tage, wo diese Bestellung die ganze Zeit reinkam? Dachtest du dann die ganze Zeit so, oh mein Gott, wie soll ich das alles machen? Oder?
Also das war krass, vor allem, es war tatsächlich, also ich glaube, die Shoprunde war irgendwie 10 Tage. Und es gab schon so Bestellungen und es war schon so, oh wow, ich hatte, glaube ich, irgendwie knapp über 100 oder so bis zum letzten Tag.
Ja.
Und das fand ich natürlich, also ich habe noch nie sowas gemacht, das
ja
sind 100 Bestellungen.
Ja.
Und es war ja auch mehr Produkte, weil Leute, es gab mehrere Designs
ja
und haben natürlich mehrere Sachen bestellt. Und dann hat am letzten Tag hat die Bloggerin das geteilt.
Oh, wow.
Und dann ging einfach, ich glaube, mehr als verdoppelt so innerhalb von einem Nachmittag. Und so mein Handy so bling, 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 bling.
Oh, cool.
Das war auf jeden Fall krass. Und krass war das nachher zu drucken,
mhm,
weil ich hatte ja dieses, also ich hatte dieses Gemeinschaftsatelier. Ich war ja noch alleine, hatte auch kein Team.
Ja.
Es war unfassbar heiß in diesem Sommer. Ich hatte einen Vollzeitjob noch. Oder ich glaube, diesen einen
ja
Freitag, genau,
ja,
das stimmt. Den hatte ich schon reduziert. Und ich habe das ganze Equipment noch nicht gehabt. Also ich hatte so ein kleines Karussell, aber
ja
mit einer, also ich musste ständig die Farbe föhnen bei 35 Grad zwischen den einzelnen Drucken
ja
und so, und habe diese Hunderten von Pullis gedruckt. Also es war wirklich wild.
Oh, war schön.
Auch geil. Und dann überhaupt dieses, okay, Shop, und wie macht man das überhaupt, so viele Bestellungen zu verschicken
ja
und mit DHL und Rechnungen und alles, also ja.
Ja, cool. Das klingt auf jeden Fall nach einer turbulenten Zeit, so viele Hochs und Tiefs so nacheinander,
ja,
wahrscheinlich.
Weil es war wirklich
ja
aber schön.
Und die letzte Shop-Runde war jetzt, glaube ich, vor kurzem erst im Sommer, ja? So,
mhm,
so Mai oder so?
Mhm.
Ja. Du hast ja eben schon mal so kurz erwähnt, das hat sich vielleicht ein bisschen abgenutzt. Meinst du, die Leute sind das gewohnt oder warten dann auf die nächste Shop-Runde? Oder meinst du, im Moment ist eh so eine konsumschwächere Zeit, wenn es weniger Bestellungen sind? Wie hast du die letzte Shop-Runde erlebt?
Also ich glaube, es ist eine Kombi aus allen Sachen. Es waren jetzt auch diesmal keine neuen Motive dabei, sondern
mhm
es waren quasi so Bestseller aus den letzten Jahren.
Ja.
Das heißt, viele hatten halt auch schon
die
was
Motive
davon.
Ja.
So,
mhm,
genau. Und das ist mir aber auch erst nachher so ein bisschen bewusst geworden. Ich habe, also genau, zusammenhängt damit, dass einfach gerade viele Leute nicht so viel Geld haben, ich
mhm
eingeschlossen,
ja,
so vom Gefühl auch. Und
ja
dass die Preise natürlich wesentlich höher geworden sind zur ersten Shop-Runde. Also inzwischen
ja
habe ich viel höhere Fixkosten.
Mhm.
Ich habe Umsatzsteuer, die ich ausweisen muss. Ich
ja
muss mein Gehalt davon bezahlen. Das heißt, ein Pulli kostet jetzt, das ist auch, wenn man das vergleicht mit anderen
ja
Produkten in dem Bereich, total legitim, irgendwie halt 80, 90 Euro.
Ja.
So ein Hoodie, vierfarbig bedruckt und so weiter.
Ja.
Aber früher hat halt der Pommes Popcorn Pulli, ich glaube, der erste hat irgendwie 53 oder so gekostet.
Okay.
Das ist ja fast das Doppelte.
Ja.
Natürlich kaufe ich eher auch Pulli und vielleicht noch ein T-Shirt und vielleicht noch ein Kindershirt, wenn das halt weniger kostet als so viel. Also
ja
deswegen,
ja,
glaube ich, wenn ich es günstiger machen würde, hätte ich wahrscheinlich auch wesentlich mehr verkaufen können, weil die Nachfrage war da und viele haben ja auch geschrieben, es ist total süß, so persönliche Nachrichten geschrieben und sich entschuldigt, dass sie irgendwie nur eine Sache
ja
kaufen können oder dass sie auf die nächste Shoprunde warten, weil
ja
sie gerade das Geld nicht haben und so. Ich verstehe das, ihr müsst
ja
euch auch nicht entschuldigen,
ja,
aber es ist total süß. Ja.
Aber das ist ja dann, zeigt ja dann deine Community, wie...
ja, die sind toll.
Ja.
Ja,
wie schön
ja
ist das. Ja, es verständ, ich finde es im Moment auch schwierig, weil man Verständnis für beides hat. Also man kann ja auch nicht die Preise aber günstiger machen, weil dann würde es sich ja überhaupt nicht lohnen. Also
genau, aber es ist ja auch für einen selber ja alles teurer geworden.
Ja, eben, ist so ein genau.
Clinch, den kann man irgendwie schwer auflösen.
Ja, genau. Also die Einkaufspreise für die Textilien sind teurer geworden, Strom ist teurer geworden, alles, was ja so drumherum ist, ist teurer geworden. Und es macht ja auch keinen Sinn, irgendwas zu günstig anzubieten, wenn man dann daraus ein Minusgeschäft macht. Also
Ja,
ich bin gespannt, wie die Zukunft so ist. Und du bist ja dann tatsächlich auf mehreren Standbeinen unterwegs. Von daher,
genau,
planst du für dieses Jahr noch eine Shoprunde oder erstmal den Umbau?
Okay, gut. Also was heißt doch eigentlich ja schon, okay. Weil ich ja gerade ein Crowdfunding plane und das ist okay. Im Grunde nichts anderes als eine Shoprunde. Also
ja,
das Konzept.
Ja, das Crowdfunding ist auch für deinen Umzug in die neuen Räumlichkeiten.
Genau, weil ich zahle die komplette Sanierung selber,
ja,
plus brauche ich ja dann, wie gesagt, neue Ausstattung und dann ja will ich es ja auch noch schön machen und
ja
nicht nur quasi basic. Und da unten ist halt nichts, also es gibt keine Heizung, es gibt keine Sanitäranlagen, es gibt keine Elektrik, also wirklich gar nichts. Genau, das heißt, ich brauche ein bisschen Support.
Ja. Und im Gegenzug dazu, wie beim Crowdfunding üblich, gibt es tolle Produkte aus deiner Kollektion, aus deinen Sachen.
Schön.
Ja, genau. Und wenn du so auf die letzten Jahre zurückkommst, wir haben es ja kurz schon mal angerissen, dass man manchmal vorher nicht ganz genau wissen möchte, was so auf einem zukommt. Hast du da so einen großen Fail? Ich meine, du teilst ja super transparent auch auf Instagram deinen Prozess und auch die Sachen, die manchmal nicht so einfach sind. Aber hast du da so einen großen Fuck-up oder Sache, wo du denkst, oh, das habe ich mir aber gar nicht so vorgestellt? Das
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also es gab einmal, das war eben ganz am Anfang bei dieser ersten Shoprunde mit dem DHL-Gedöns, da habe ich, glaube ich, 900 Euro versenkt, weil ich aus Versehen, da musste man so die ganzen Versandsachen manuell so eintippen. Inzwischen geht das einfacher. Und habe ich irgendwie ein Versandprodukt dazu gebucht aus Versehen, was ich eigentlich so ein Versicherungsding
habe. Ja.
Genau, das tut dann schon weh. Aber sonst, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, nee.
Ja. Also es... Und wäre das Angestelltenverhältnis für dich noch jemals eine Option,
Nein.
nachdem du...
Also das ist so mein... Manchmal, also in den Momenten, wo ich... Also ich habe nie gedacht, ich möchte nicht mehr selbstständig sein, aber in den Momenten, wo ich... vielleicht ein bisschen hadere oder so, da denke ich so, okay, meine größte Motivation ist, dass ich nicht mehr angestellt sein möchte.
Ja, das kann ich verstehen. Diese Freiheit, die man dann doch hat, also seinen Tag selbst zu gestalten und die Ziele und die Richtung vorzugeben, wo das Unternehmen hin ist, ist dann da schon überwiegt die ganzen negativen Sachen. Das kann ich gut verstehen. Genau, du hast gerade gesagt, mit deiner Selbstständigkeit hattest du... Oder hast du Mentorinnen oder Mentoren, die dich auf deiner Reise vom Unternehmen so ein bisschen unterstützen oder zu denen du aufguckst, vielleicht auch gar nicht, die vielleicht gar nichts davon wissen, dass du sie beobachtest oder bewunderst? Hast du da irgendwelche Leute, die du gut findest?
Ja, also ich habe so ein paar andere Selbstständige einfach so quasi aus meiner Bubble, wo ich einfach also bei Instagram mitgucke, mit manchen so ein bisschen in Kontakt bin und einfach voll geil finde, was die machen und das irgendwie einfach voll Bock macht zu sehen, dass andere auch sowas machen und auch mutig sind und so. Das finde ich hilft total, dass man sich mit Leuten unterhält, die eben auch große Sachen machen, also nicht so jedes Mal, wenn man sagt, ich vergrößere jetzt, oh krass, okay, wow, okay. So, okay, das ist aber mutig. Okay, das ist irgendwie, okay. Sondern sagen, ja geil, cool, will ich auch gerade machen. So.
Ja.
Sonst jetzt so Mentoring-mäßig weniger. Ich habe ein paar Mal versucht, so Coachings zu machen in verschiedenen Bereichen und das hat leider nie so gut funktioniert. Das lag definitiv nicht an diesen Menschen oder an dem Coaching, sondern an mir, dass ich irgendwie einfach... Ich finde das geil in dem Moment, wo ich dann da mit denen sitze und Sachen spreche und so weiter und dann schreibe ich mir was auf, cool, und dann habe ich es einfach eine Woche später vergessen, weil ich schon wieder 7 andere Themen im Kopf habe und dann ein halbes Jahr später denke ich so, da hatte ich ja schon mal was erarbeitet eigentlich.
Ja.
Deswegen, ich habe noch nicht die Art von Coaching oder so gefunden, dass es bei
Mentoren,
mir wirklich bleibt.
Genau, naja. Ja, aber genau. Also ich finde es auch manchmal wichtig, dass man Leute hat, die eine ähnliche Reise haben, die vielleicht ähnliche Anzahl von Angestellten oder Volumen, Umsatzvolumen erreichen auch müssen.
Ja, voll.
Genau, weil das ist einfach eine ganz andere Art zu arbeiten oder dass man so das auch mental tragen muss, die Herausforderungen, die man jetzt angeht und sich dann da durchzukämpfen. Du bist ja auf Instagram super aktiv, aber TikTok gar nicht, richtig?
Nee.
Oder?
Nee. Ich habe irgendwann mal einen Account gemacht, aber mehr nicht.
Okay, also Instagram bleibt sozusagen deine Social Media Heimat oder würdest du, weil du machst ja schon viel auch Videocontent.
Ja, ehrlich gesagt, also auch bei Instagram, ich mache halt keinen, wie soll ich sagen, ich könnte viel mehr extra Content machen, der Content, also ich weiß nicht, wie man das nennt.
So strategischen
genau,
Content.
Genau, strategisch oder irgendwie witzig oder halt so, also auf so Trends eingehen und so. Dann könnte ich wahrscheinlich auch viel krasser wachsen und so, weil, also ja, ich habe meine fast 20.000, aber das dümpelt schon so vor sich hin. Das könnte ich definitiv, aber dafür fehlt mir ehrlich gesagt einfach
die Zeit.
Zeit und Energie und... Ja. Also es ist ja schon, ich meine, jede Person weiß das wahrscheinlich, die eben so arbeitet, alleine zu drucken und dann zu denken, okay, jetzt muss ich das ja auch noch filmen und dann noch verschiedene Perspektiven und dann vielleicht auch noch so, dass es irgendwie witzig ist und einen coolen Schnitt und so. Ja. Also ich bin schon froh, wenn ich das Stativ dran denke, hinzustellen und halt einfach nur mitfilmen, so ohne irgendwelche fancy Sachen.
Ja.
Deswegen, das schaffe ich einfach nicht. Dann bräuchte man quasi Social Media Manager, die
das vielleicht kommt es in ein paar Jahren.
Genau, ich meine, also manchmal ist ja cool, wenn meine Praktikantin da vielleicht irgendwie mal Bock haben oder irgendwas mitfilmen und so.
Vielleicht ist die nächste Praktikantin irgendwie total der TikTok-Fan und kann es dann
dann gerne, aber ich nutze es auch eigentlich wirklich eher, um mit den Menschen, die schon da sind, in Kontakt zu bleiben oder die halt neu so kommen und gucken und so und nicht jetzt unbedingt, um irgendwie viral zu gehen oder so.
Ja, sehr schön. Dann stelle ich immer eine letzte Frage zum Schluss. Und zwar, wenn du heute irgendein Problem lösen könntest. Also es muss kein großes Weltproblem sein, es kann auch ein klitzekleines persönliches Problem sein oder irgendwas. Welches wäre das?
Also ich beziehe es jetzt einfach mal sehr platt auf die Selbstständigkeit in Deutschland. Diese krasse Bürokratie. Ja. Also wenn man das irgendwie vereinfachen könnte. Ich meine, klar muss man gewisse Sachen machen und es braucht Regeln.
Ja.
Aber gewisse Dinge stehen einfach nicht im Verhältnis in so einem kleinen Unternehmen, was wirklich das alles gibt, was man kann, um alles richtig zu machen. Und man macht halt trotzdem die Hälfte falsch.
Zeiterfassung für Aushilfen finde ich ein richtiger Pain in the ass. Diese Zettel, die man ausfüllen muss und unterschreiben. Also wieso geht das nicht digital irgendwie an den...
Das würde, glaube ich, mehr Leute auch dazu bringen, in der Selbstständigkeit zu bleiben oder überhaupt anzufangen.
Ja,
Das wäre schön.
Das wäre schön. Danke, liebe Nina, dass du hier warst. Und ich verlinke natürlich alle deine Sachen unten in diesen Shownotes. Dann bin ich ganz gespannt, was aus deinen Projekten wird.
Ja, ich bin auch ebenso. Ich freue mich sehr auf deine Podcast-Folgen.
Bis dann. Dankeschön.